Oder ist es oder das Sternzeichen, nee, was ich gerne hätte?
Nee, das ist das echte. Sternzeichen, was ich gerne hätte. Ja. Gibt es ein Sternzeichen, was du gerne hättest?
Ich bin gerne Bob und ich wäre gerne Schütze.
Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys.
Okay, starten wir rein. Herzlich willkommen in eine neue Folge Homegirls.
Moin.
Was?
Wo kommt das jetzt her? Moin. Wo kam das? Leute, Corona made me a person from North Germany, Alter.
Na, vielleicht hast du dich an den Gast angepasst, weil ich komme ja aus Norddeutschland und da sagt man Moin.
Aha, siehst du, das war einfach diese empathischen, quantenphysischen Vibes, die hier durch Skype durchgeballert
werden. Das war nicht perfekte Recherche, sondern es war einfach telepathisch. Ja. Ja gut, Moin sage ich auch mal zurück, ja. fühl mich direkt heimisch.
Aber gibt's da so andere typische Phrasen, die man bei dir in der Heimat so droppt?
What have you love, what have you butterkuchen freten? Ist es
platt? Snackst du platt?
Ja, nee. Das ist platt, aber ich kann das eigentlich nicht. Ich habe nur diesen Satz, habe ich noch im Hinterkopf. Weil ich glaube, in der Grundschule von der ersten bis zur vierten Klasse hatte ich tatsächlich Plattdeutsch im Unterricht und der Satz ist noch hängen geblieben. Ich glaube, es heißt...
Was?
Ja, es heißt, was haben wir gelacht, was haben wir Butterkuchen gegessen?
Plattdeutsch im Unterricht ist eher das, wo ich gerade so hängen geblieben bin.
Ja.
Ist so Zweitsprache.
Ja, so ein bisschen. Also man ist es ja auch im Trend, seine Kinder zweisprachig zu erziehen. Und da, ja, aber
welche Sprache, wenn nicht dann noch Plattdeutsch?
Naja, also auch die sterbenden Sprachen müssen wieder belebt werden. Vielleicht Plattdeutsch, ja, und Latein wäre was für meine Kinder. Also so als Doppelerziehung.
Um die so richtig mies zu knechten einfach.
Ja, einfach zu möglichst großen Außenseitern zu machen. Ja, ja.
Aber das ist crazy, weil meine Oma hat auch ganz viel platt gesprochen. Ich spreche das auch nicht, aber ich habe so drei Kalendersprüche, die irgendwie als so eine kleine Holztafel mit zwei Vögeln in einem Boot befestigt waren.
Hit me. Mhm.
Stand zum Beispiel, komm in und snack die Ut, go ut und halt die Snut.
Mhm.
Warte, komm rein und snack die Ut. Heißt das, es ist irgendetwas? Nee. Soll die irgendwas essen?
Quatsch dich aus.
Sprich dich aus.
Ja, ja.
Schnack dich aus. Okay, ja. Und dann halt die Schnauze.
Geh raus und halt's Maul, ja.
Das mag ich.
Ja.
Gut, finde ich gut. Das ist ein gutes Motto eigentlich.
Halt die Snoot, ne?
Das ist eigentlich ein gutes Homegirls. Das ist ein gutes Homegirls-Motto. Wait a minute.
Okay.
Das könnte auch gute plattdeutsches Agro-TV sein. Halt die Snoot.
Stimmt. Ja, ich habe letztens so eine Doku gesehen, da waren ganz viele Menschen, die noch Plattdeutsch gesprochen haben und die so richtig traurig waren, dass das ausstirbt. Und da habe ich auch gesagt, ja, es ist ja irgendwie auch immer so eine Diskussion, ob man sowas erhalten sollte aus Historie irgendwie oder ob das auch okay ist, wenn das so verschwindet.
Stirbt.
Ja, und da waren so richtig Leute, die gesagt haben, das darf auf gar keinen Fall aussterben und das ist unsere Religion mäßig und so.
Ja, ich glaube, da kann man gar nicht so viel forcieren. Ich glaube, das passiert halt einfach so, wie es passiert. Genauso wie Sprache sich nach vorne entwickelt, wird es auch immer Leute geben, die dann immer an Sachen festhalten und das total gerne weiter am Leben halten. Und ja, irgendwann gibt es die halt nicht mehr und dann ist das halt weg und dann ist es auch irgendwie egal.
Ja, voll. Ich kann nur sagen...
Wir werden uns schon irgendwie verstehen.
Ja, das stimmt. Aber für mich so als Sechsin, muss ich schon sagen, ist es nichts, was ich unbedingt an meine Kinder weitergeben will.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Ja, okay.
Also ich meine, das Ding ist halt, die Frage ist ja auch, warum, ne? Wenn wir jetzt sagen, oh, das ist so wichtig, kulturell irgendwie so von so großer Relevanz, weil ich muss ganz ehrlich sagen, sonst hat das Sächsische jetzt aus meiner Sicht als in Leipzig aufgewachsene Person nicht so krass viel zu bieten, dass wir sagen könnten, wir hätten noch was anderes als die Sprache. Vielleicht geht's darum. Wir haben ja nichts. Wir müssen an der Sprache festhalten.
Ja.
Was haben wir denn groß?
Es kann ja auch identitätsstiftend sein, wenn man irgendwie in einer Gruppe ist, die sich darüber definiert, auf eine gewisse Art
stimmt
zu
schon,
reden.
Ja.
Dann ist ja auch nice. Und als Sächsisch hat ja nun...
Vor allem, wenn du Außenseiter bist wahrscheinlich. Also ich,
eben,
also
ja, ja.
Kann ich schon so gut nachvollziehen, wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist in so super weißdeutschen Räumen, finde ich es schon nice, jemanden zu treffen, der Arabisch spricht. Und dann hast du so deinen... Du bist so, yo, du nicht.
Ja, voll. Plus, wenn man es auch sterben lässt, dann verliert man ja auch die Chance für humoristische Momente, die ja auch gewisse Dialekte einfach haben. Also,
das stimmt.
Ich weiß nicht, wie das für dich als Sächsin ist, aber von außen.
Wir sind also, beide
ich
sogar.
Weiß, also ihr beide sogar.
Ich bin, was bin ich eigentlich? Saxo-Araberin.
Ah, ja, auch interessant. Ja, dann weiß ich nicht, wie ich euch das jetzt sage, aber Sächsisch ist für uns halt schon auch manchmal lustig.
Ja, ich glaube für uns alle.
Was ist denn euer Dialekt? Bei dir im, du bist ja ländlicher aufgewachsen, ne?
Ja, genau. Ich habe eigentlich immer relativ nordischen Einschlag gehabt, aber ich bin mit 19 nach Berlin gezogen und dann habe ich das so ein bisschen verloren. Also erst da habe ich auch gemerkt, dass ich so einen Einschlag habe, weil mich Leute darauf hingewiesen haben, dass ich so noch, dass ich noch so ein bisschen so einen Einschlag drin habe.
Ein bisschen.
Und der kommt auch erstaunlicherweise immer wieder, wenn ich dann oben bin im Plattenland. Das Erste, was passiert ist in Berlin, ist, dass ich das Ne hinter jedem Satz gegen ein Wa ersetzt hat. Also das war der erste Moment, wo ich es gemerkt habe.
Gegen ein Wa oder ein Wallah?
Ja, ist auch eine Sache, die ich mir echt schnell abtrainiert habe irgendwie.
Tschüss.
Tschüss.
Okay, ich steig mal ein mit der Vorstellung unseres Gastes.
Ich wollte gerade sagen, Rewind, oder? Rewind zu Moin Moin.
Falls es euch nicht aufgefallen ist, wer heute hier ist, bei uns zu Gast, ist es Alligator. Und er rappt normalerweise subidubi schnell, singt voll gut, dreht seine Musikvideos selbst beziehungsweise an ihn mit, ist, wie wir gerade schon erfahren haben, ländlich aufgewachsen und sagt selber, er fand es ein bisschen langweilig aus seinem Leben zu erzählen, hat deshalb für seine Musik verschiedene Kunstfiguren erschaffen, in denen er sich auch auslebt. Und er brachte vor wenigen Tagen, denn diese Sendung ist schon aufgenommen, bevor das Album rauskam, also jetzt ist es schon draußen, brachte vor wenigen Tagen sein circa 6. Studioalbum raus und das heißt Trotz und Wasser. Und wer behauptet, er sei kein Fan, der hat vielleicht trotzdem mal heimlich zu Willst du mit mir Drogen nehmen mitgelallt.
Herzlich willkommen.
Wie ging's dir mit dem Fakt, dass du dein Album jetzt schon rausgebracht hast?
Gebracht haben wirst. Wie wird deine Release-Party gewesen sein geworden?
Mir geht's erstaunlich undefiniert. Ich glaube, ich bin noch nicht so richtig in diesem Gefühl drin. Von es ist jetzt endlich draußen, weil das so eine andere Promophase ist, als ich das bisher immer hatte. Ich habe diesmal bewusst gesagt, ich will nicht alles in einer kurzen Promophase von 2 Monaten rausballern, weil es fühlt sich dann so an, als würde man sein Pulver irgendwie, was man über 2-3 Jahre angesammelt hat, als würde man das alles so in einer kurzen Phase verschießen und dann steht man wieder mit leeren Händen da und muss sich erst wieder lange zurückziehen. Deswegen habe ich dieses Album auf einen ganz langen Zeitraum irgendwie gestreckt und letzten Sommer die erste Single gebracht und jetzt auch, wo das Album draußen ist, wird es noch weitere Sachen geben, es werden noch so weitere Sachen passieren und deswegen ist es gar nicht so ein jetzt ist es draußen Gefühl, sondern es ist einfach, man ist jetzt an einem Punkt dieser langen Reise.
Man muss ja auch
und dieses langen Weges
dazu sagen, dass wir uns gesehen haben vor ein paar Wochen, als du eine Aufzeichnung gemacht hast von dem Album mit einem übelst tollen Streichquartett, also alles komplett akustisch und ich durfte da mit Mine so eine Mini-Rolle spielen und war als Diebin verkleidet. So viel kann ich sagen, ihr könnt euch das jetzt schon angucken. Und
woher kennt ihr euch denn?
Ja, weil ich dort halt mit war. Also Mine.
Ach so.
Also Alligator hat Mine eingeladen, für dieses Album ein Live-Feature-Part zu machen. Oder kannst du es einfach erzählen?
Ja, genau. Also ich fange nochmal ganz von vorne an. Es gibt halt dieses Release-Konzert im Rahmen der MDR Friends of-Reihe. Und da spielen dann Acts ihre Lieder und laden vor allem dann ihre Feature-Gäste der letzten Zeit ein. Und ja, ich habe das auch gemacht. Ich war jetzt der nächste Kandidat für dieses Format und habe entsprechend auch Features eingeladen. Leute, mit denen ich schon Features gemacht habe, aber auch Leute, mit denen ich noch keine Features gemacht habe, aber gerne mal eins machen wollen würde. Und da stand eben auch die wunderbare Mine ganz oben auf meiner Liste, mit der ich ja schon mal gejammt habe. Und wir sind auch irgendwie über Insta in Kontakt getreten. Man hat sich gegenseitig die Hochachtung ausgedrückt. Und ja, wir sind dann in Kontakt gegangen und sie hat einen wunderschönen Feature-Part auf meinen bereits erschienenen Song Stay in Touch gemacht.
Wir lieben Mine.
Ja.
Wir lieben Mine über alles. Sie war auch schon bei uns zu Gast.
Ja.
War auch eine ganz wunderschöne Folge. Und sie ist auch einfach ein wirklich ganz besonderer Mensch. Hochschwanger mit Zwillingen war sie bei uns, bei unserer Live-Show letztes Jahr.
Jetzt sind die 2 kleinen Herren auch da.
Wirklich unfassbar.
Genau, und sie war eben bei mir auf dem Konzert nicht mehr hochschwanger, sondern bereits mit Zwillingen auf dem Konzert.
Wahnsinn.
Und zieht halt weiter voll durch. Und deswegen auch dafür großen Respekt, dass sie trotzdem das ja, so geil, es ist einfach ein geiler Part gewesen, es ist einfach ein sehr schöner Auftritt. Und da war dann eben, da haben wir uns kennengelernt. Josie war eine von zwei Sängerinnen auf der Bühne, die das Ganze nochmal fantastischer gemacht
ja,
hat.
Ja, wunderbar.
Also
ey, wisst ihr, wo wir gerade über Josie als Sängerin sprechen, muss ich dran denken. Josie und ich haben ja eine Vergangenheit als Hochzeitssängerinnen, beide mit der gleichen Band. Ich war Josies Ersatz sozusagen. Ah. Wir haben also nie gleichzeitig gespielt und da muss ich gerade dran denken, dass du ja diesen Hochzeits... würdest du wirklich auf Hochzeiten spielen?
Ja, tatsächlich. Also ich poste auch viel Quatsch, das stimmt, aber das ist tatsächlich ernst gemeint. Ich habe mich angeboten, man kann mich buchen. Jetzt quasi von Album-Release bis zu den Festival-Sommer habe ich Zeit und da kann man mich für seine Hochzeit buchen. Ich werde kommen.
Aber du hast ja erzählt, du hast schon sehr, sehr viele Anfragen dafür bekommen und hast du dich schon entschieden oder kann man noch einreichen?
Man kann noch einreichen, es ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass man noch in die engere Wahl kommt, es sei denn, man hat jetzt die krasse Hochzeit, die irgendwie im Schloss sowieso stattfindet oder auf dem Kilimanjaro oder was weiß ich wo, dann würde ich das mir nochmal angucken, weil ich natürlich besonders neugierig auf spezielle Hochzeiten bin, die so auch optisch was hergeben.
Pitch jetzt deine, das wäre eigentlich ein gutes TV-Show-Format.
Genau.
Du musst die krasseste Hochzeit planen, nur um die beste Band zu bekommen.
Ja, eigentlich keine schlechte Idee. Ich habe aber jetzt noch nicht mit ProSieben gesprochen.
Ja, ich habe da einen Kontakt. Wir können da vielleicht was machen.
Ah ja, ich komme da nochmal drauf zurück vielleicht. Nee, wir haben tatsächlich schon eine Menge Anfragen jetzt da und ich glaube zwei Hochzeiten haben wir schon eingetütet. Jetzt geht es daran, das Ganze noch ein bisschen schick aufzuziehen.
Aber spielst du dann auch so Klassiker, also so Fly Me to the Moon oder spielst du dann nur so deine eigenen Songs?
Ich habe direkt gesagt, keine Wünsche. Ich bin ja hier keine Jukebox. Ne? Ich mache mein eigenes Programm, aber das ist ganz willkürlich. Ne? Vor allem spiele ich natürlich meine Lieder, die auch sich mit dem Thema Liebe auseinandersetzen und auch natürlich ein bisschen den Leuten dann vielleicht nochmal den letzten Zweifel einhauchen, ob das vielleicht doch nicht so, vielleicht das... Also, ob das nett mit den Heiraten vielleicht doch eine scheiß Idee war, das will ich auch noch mal kurz dann besingen. Aber ja, vielleicht mache ich auch ein kleines Cover irgendwas von, was spielt man denn so auf Hochzeiten? Was habt ihr denn gespielt?
Ja, wir haben viel so Sachen wie Kiss Me von Sixpence None the Richer. Was hast du gerade gesagt, Helene?
Du kannst so Halleluja.
Halleluja. Oh, das war mein Lieblingsmoment, weil da haben immer alle geweint. Es war ein ganzer, so ein Moment von, ich wusste, jetzt brechen alle Dämme und alle lieben meine kleine, ganz dünne Stimme, wie ich es oben performe. Und es war wirklich, darauf habe ich mich immer gefreut, weil die Leute da irgendwie happy aussahen. Ich ganz kurz das Gefühl von, ja, so einer sehr friedlichen Atmosphäre hatte. Das habe ich auch immer richtig krass provoziert.
Ich habe ja immer diese Tanzdings gemacht, diese Tanzstellen, wenn die Leute dann am Ende getanzt haben. So Valerie von Amy Winehouse oder September. Do you remember?
Ja.
21st night, September. Ich glaube, das war nicht, so heißt der Song.
Also das ist jetzt auch genug Inspiration, würde ich sagen.
Ja, ich schreibe schon mit heimlich, das finde ich alles gut. Ich war neulich mal auf der Hochzeit, auf irgendeiner Hochzeit, da lief All Night Long, das war sogar richtig schön. Das war schön gecovert und da habe sogar ich als eigentlicher Hochzeitsmuffel hatte da so ein bisschen Gefühle.
Warum Hochzeitsmuffel? Ich frage mich, warum meine ganzen Freunde nicht heiraten und ich habe echt Bock auf Hochzeiten zu gehen.
Man kann ja jetzt fragen, hat man Bock auf Hochzeiten als Gast zu sein oder ist die Hochzeit als Institution irgendwas, was einen unturnt? Und ich bin bei beidem halt voll abgeturnt, muss ich halt sagen.
Okay.
So, also
ich hab Bock auf Hochzeiten zu sein und zu sehen, wie Leute, die sich lieben, was Schönes feiern und alle gute Laune haben und die Liebe feiern und dann halt eine schöne Party feiern. Hi. Aber ich muss auch ehrlich sagen, die Hochzeiten, die ich halt kenne, sind halt so große arabische Hochzeiten mit so ohrenbetäubender Musik, wo halt einfach die krasseste Party ist. Da habe ich immer die beste Zeit. Aber was hast du denn für ein Problem mit sowohl auf Hochzeiten gehen als auch die Institution Ehe, kann ich schon nachvollziehen, dass das seine Schwierigkeiten mit sich zieht.
Ja, aber dann war ich vielleicht einfach auch auf den falschen Hochzeiten, weil die Hochzeiten, von denen du gerade erzählst, das klingt schon wieder nach einer guten Party. Also ich muss dazu sagen, ich war auch nicht nur auf schlechten Hochzeiten, ich war sogar auf ein paar sehr guten Hochzeiten, aber generell ist mir dieses die eigene Beziehung so auszustellen und alle Verwandten kommen vorbei, irgendwie ist mir das nichts für mich so. Und deswegen ist mir dieses Konzept auch des Heiratens so fremd. Und vielleicht habe ich deswegen auch diese Aktion gestartet und deswegen auch entsprechend einen Song auf dem Album, weil ich mich eigentlich immer den Sachen nähern möchte, die ich so auch komisch und abstoßend finde und die ich nicht verstehe. Und deswegen schmeiße ich mich da selbst gerne ins kalte Wasser und gehe dann trotzdem auf diese Hochzeiten und gehe da trotzdem. Ich gehe da in Feinkontakt.
Du sagst gerade, ich muss leider diese Steilvorlage gerade nutzen. Du gehst in Kontakt mit Sachen, die dich eigentlich eher abstoßen und gehst in die Konfrontation damit. In unserer Recherche kam ich nicht umhin, auf dein 2006 erschienenes Album Attentat zu stoßen. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz erzählen, worum es geht auf diesem Album.
Das ist das erste Alligator-Album gewesen, was ich 2006 mit 16 Jahren ins Internet gestellt habe, auf meiner DEVU-Domain. Das waren noch sehr andere Zeiten. Ich habe mit Photoshop ein eigenes Cover gemacht und ich habe mit dem Magix Music Maker irgendwelche Songs zusammengeschmissen, paar Beats in Fruity Loops zusammengebaut und halt irgendwelche wilden, absurden Sachen zusammengerappt. Und trug dabei eine Terroristenmaske.
Eine Balaklava.
Eine was?
Eine Sturmmaske. Es ist keine Terroristenmaske.
Es ist eine Sturmmaske, genau, aber sie ist natürlich in der Erzählung, die ich da bediene und in der Rolle, die ich spiele, zeigt sie einen Terroristen, zeigt sie mich als Terroristen. Und das war das erste Album.
Und was für ein Terrorist? Das hat ja schon Konzept auch gehabt.
Ich glaube, dieser Terrorist war halt irgendwie sehr durcheinander, sehr in allen Bereichen halt einfach gestört, in allem, was so falsch ist im Leben, Gewalt, Exzesse, Wut, all das hatte der halt auf 100%. Ja, vielleicht habe ich mir auch deswegen diese Rolle ausgesucht, weil das so fern war von meinem recht behüteten Dorfleben eigentlich. Und weil es eben die Art von Kunst war, die mich auch immer irgendwie am meisten interessiert hat. Sachen, die halt irgendwie ein bisschen wehtun einfach.
Mich hat es schon so ein bisschen erschrocken, muss ich ehrlich sagen. Du sagst das zwar nicht ganz explizit, ich spreche jetzt mal von dem Song Terrorist 06, aber da kommt schon durch, dass du meinst, dass es ein islamistischer Terrorist ist. Du sagst hier, Welt zündet die Flaggen an, scheiß auf die Bibel. Und dass der Platz im Himmel dir versprochen sei, im Paradies, durch das, was du da eben tust, durch dieses Attentat, über das du da sprichst. Warum geht ein Lukas, der gut behütet aufgewachsen ist, in so eine Richtung und wird so extrem? Und was ist das Ziel vor allem?
Ich glaube, dass der Mechanismus, weshalb ich Sachen gemacht habe, war auch einfach oft, dass ich mit dem gearbeitet habe, was da war. Ich hatte diese Sturmmaske einfach rumliegen und ich hatte auch entsprechende irgendwelche Plastikpistolen rumliegen. Und ich habe mich, in der Zeit war das ganze medial halt auch einfach sehr präsent. Ne? Also man hat irgendwie diese ganze Al-Qaida-Taliban-Sache einfach sehr viel in den Medien gesehen, wurde mit sehr viel diesen Bildern irgendwie beschallt. Und ich hatte das halt irgendwie in meinem Kopf drin und dann hat sich so ein Mashup ergeben aus dem, was ich im Deutschrap gesehen habe. Und da ging es ja auch darum irgendwie, oder zumindest in den Liedern, die ich damals plötzlich kennengelernt habe und gehört habe. Leute haben ihre Knarren am Start, haben ihre Posen mit ihren Symboliken von Gewalt und von Brutalität. Und das hat sich irgendwie vermischt in meinem Kopf zu irgendwie Terroristen-Rap-Ästhetik.
Würdest du das heute wieder so machen?
Also das ist die Frage, der jetzt 16-Jährige, der 2022 16-Jährige Lukas, das kann ich nicht beurteilen, denn der war natürlich auch um einiges dümmer und unwissender vor allem und naiver in seiner Weltsicht und in dem, was er so einfach rausgehauen hat, ohne viel darüber nachzudenken. Heutzutage interessiert mich das Thema auch nicht mehr so. Und wenn ich aber über das Thema schreiben würde heute, dann würde ich es natürlich anders tun. Ich habe das Thema selbst auch auf dem danach folgenden Album nochmal ein bisschen geordneter, glaube ich, angegangen. Ich hatte dann das Album In Gottes Namen und habe das Thema religiösen Fanatismus eigentlich als als Aufhänger für das gesamte Album bearbeitet, aus diesem Terroristen-Image heraus auch, was ich da irgendwie noch relativ planlos am Anfang angefangen habe. Und auf dem Album In Gottes Namen, da kriegt eigentlich der religiöse Fanatismus, egal aus welcher Ecke und aus welcher Religion er kommt, kriegt da halt irgendwie sein Fett weg. Und da bin ich der Meinung, das ist schon eine um Längen gelungenere Satire geworden.
Hast du mal drüber nachgedacht, Sachen zu löschen, oder hast du mal was gelöscht von dir?
Ja, ich habe mal auf Schlaftabletten Rotwein 2, ist auch so ein Download-Album aus der Früh-Alligator-Zeit. Da hatte ich so einen Song, der hieß Am Tag, und der war ein Remix zu Bei Nacht von Bushido. Und da hatte ich irgendwie einen Bushido-Song genommen und mich dann immer in die Lücken reingeschnitten. Ich habe dann seine zweite Zeile rausgenommen und habe dann eine dazu gerappt. Und es war so ein bisschen, als würde ich ihn dissen wollen. Und als ich dann bekannter wurde und ja, das größere Wellen geschlagen hat, was ich gemacht habe, hatte ich dann kurz Sorge, dass das vielleicht irgendwie durchdringt und er mich verklagt oder was auch immer oder das böse auffasst. Dann habe ich das da rausgenommen. Ich glaube, das gibt's auch hoffentlich nicht mehr irgendwo zu finden.
Wann hast du in der Jugend gemerkt, also dein Vater war Schauspieler, ne? Deine Mom Tänzerin, soweit ich das jetzt richtig gesehen habe. Wann hast du gemerkt, dass du so ein Faible für so in andere Rollen schlüpfen hast?
Ganz früh, also das ging schon lange vom Rappen los. Ich weiß noch, dass wir immer eine Kostümkiste zu Hause stehen hatten. Es gab immer so eine Tonne voll mit Perücken, mit Hüten, mit Talaren, so umhängen.
So jedes Kindestraum, ja. Einfach, so eine Kiste. Alter.
Total. Ich hatte auch immer die krassesten Faschingskostüme eigentlich.
Bestes Kostüm, jetzt schnell, 3, 2, 1.
Von mir?
Ja.
Ich bin immer als alte Frau gegangen. Es ist tatsächlich, war das immer der Knaller, und es hat immer performt.
Dein Go-To.
Die Leute waren immer begeistert und ich hab die alte Frau gerockt. Ich konnte das. Ich hatte die Kostüme
young
da.
Drag.
Ich hatte die,
young Old Drag.
Ja,
einfach.
Total. Und ich hatte die Ohrclipper da und ich würde es wieder tun. Es war nice.
Helene, was bei dir?
Boah, ich glaube, ich war Stanni. Einfach Marienkäfer, Rotkäppchen, Prinzessin, solche kleinen Maussachen. Bei dir?
Ja, es hat sich früh kristallisiert, dass ich so eine Affinität für alle möglichen Tiere habe, und man sieht mich ab jungem Alter in Tierkostüm und immer mit so einem gleichen Tier in der Hand. Also ich habe so ein Hasenkostüm an, habe einen in der Hand, bin dann mega. Eine Katze, habe eine in der Hand, und das habe ich mit allen Tieren. Auch so Sachen wie ein Hai und so, also alle möglichen Tiere hat meine Mutter mir gebastelt. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass meine Mom auch außerhalb der Kostüme so eine Affinität hatte, mich gaggig anzuziehen als Kind. Also ich hatte so richtig krasse, ich sehe ja ganz schlecht, hatte so eine richtig krasse, fette Brille, und die war rahmenlos, weil man wollte mir weismachen, dass man die nämlich nicht sieht. Genauso wie meine Spange mit den durchsichtigen Brickets. Nein, die sieht natürlich niemand. Es sieht auch niemand, dass du eine Brille trägst. Ja, dann hatte ich so zwei richtig fette Gläser, und dann hat meine Mutter mir so cool Leggings, musste ich immer tragen. Ich wurde auch in der Schule dafür immer ausgelacht, dass ich immer so komische Tierprints anhatte. Dann bin ich einen Tag einfach als normales Schulkind, so als Marmeladenglas gegangen und so. Also nur so Scheiß, was ich.
Marmeladenglas ist
ja
gut.
Ja.
Also ich glaube, eure Kinder, die werden auf jeden Fall richtig, richtig Probleme haben. So Plattdeutsch-Latein mit Kuh-Leggings. Also 10 ja. von 10 Experience in die Schule zu gehen.
Ja. Ja, das war schon hart.
Oh Gott, das klingt voll traumatisch, Alter. Ich lache übelst.
Nee, ich habe das auch. Ich verkleide mich auch nach wie vor gerne. So, ich habe bis ins hohe Alter, also bis jetzt, mag ich auch verkleiden. Und ich habe auch echt viele Kostüme zu Hause. Und ich war jedes Jahr in Leipzig auf so ganz absurden Sportler-Faschingsveranstaltungen, wo einfach nur noch
hart
gefickt wurde.
Schlimmste.
In der oberen Etage. Und es war echt grenzwertig. Ich weiß noch, dass meine Freundin mal Sex mit einer Tube hatte, und also so ganz
mit einer Tube.
Ein Typ, der als Tube verkleidet war. Das ist wirklich
stabiles Kostüm.
Ja, es war
immerhin keine kulturelle Aneignung in irgendeine Richtung. Ich sage immerhin keine kulturelle Aneignung in irgendeine Richtung.
Nee, ich wüsste jetzt auch nicht, was das Problematische ist an der Tube, und auch alles einvernehmlich. Trotzdem weirde, ich glaube, es ist so Oktoberfest-Fasching gewesen in Leipzig, genau. Und dann irgendwann habe ich so ein bisschen, ich glaube, seit ich in Berlin wohne, es sind hier andere Verkleidungen am Start und da bin ich noch nicht dahinter gestiegen. Seitdem hat es nachgelassen. Aber auch so als Gag echt oft mit meinen Freundinnen weggefahren, abends im Club als Katzen und weiß nicht, fand es irgendwie mega funny damals.
Übelst lustig.
Ja, ich glaube, Berlin lehnt auch den Karneval, ja, den Kölner Karneval ja so stringent ab. Deswegen ist, hat Berlin auch nochmal eine andere Verkleidungskultur.
Ja, es ist immer in Richtung oder so fetisch.
Genau.
Mäßig. Das geht, glaube ich, immer. Ja. Alles andere wird schon abgelehnt.
Die Fetischtube geht klar. Also so eine,
so eine Lacktube.
Ledermarmelade.
Oh Gott, oh Gott. Ey, aber wo wir gerade beim Thema problematisch sind und waren, doch nochmal einen Sprung vielleicht zurück. Ich gehe immer so gerne in die Vergangenheit, wenn du erlaubst.
Geh hinein.
Viel. Was hast du gerade gesagt?
Geh hinein in die Vergangenheit.
Ich habe verstanden, geh und nein.
Tschüss.
Ich habe ja mit dem Album, was ich gerade angesprochen habe, schon die Tür aufgemacht zu einer Vergangenheit, die vielleicht nicht so ganz unproblematisch ist für mich aus KonsumentInnen-Perspektive, aber auch aus Perspektive einer arabisch-muslimischen Frau. Und dann kommt man ja auch, wenn man Trailer Park Stuff hört, aber natürlich auch, wenn man Alligator Stuff hört, oft auf Songtexte, die stark frauenfeindlich sind, auch krass ableistisch sind, also behindertenfeindlich. Hast du das Gefühl, ihr hattet dafür kein Gespür damals und das ist bei dir jetzt so gewachsen und du kannst dich davon emanzipieren oder was?
Was war da los?
Was denkst du, hat euch damals geritten? Was war da los?
Ich fand es auch schön, dass ihr nochmal im Vorfeld auch nochmal gefragt habt, ob es auch okay ist, wenn wir über Trailer Park reden. Das ist natürlich der wunde Punkt, aber das habe ich natürlich auch gesagt, klar, können wir darüber reden. Ich bin
da. Man muss ja auch dazu sagen, dass es euch in der Form seit Jahren eigentlich, oder was heißt seit Jahren, ihr habt länger nichts rausgebracht.
Genau.
Da war irgendwie eine Abschiedstour geplant, wenn das nicht nur Buschfunk war.
Genau, die jetzt natürlich wegen Corona einfach ewig nach hinten verschoben wurde, aber eigentlich hätten wir diese Abschiedstour schon vor 3 oder 2 Jahren gespielt. Genau, ich kann da sehr gerne und sehr, sehr gerne rede ich auch über das Thema und muss es auch immer wieder neu aufrollen, weil man vergisst da auch, was man alles so musikalisch getrieben hat. Wir haben auch selbst mal diese Momente, wo wir dann unsere eigene Musik mal wieder hören und in der Truppe feststellen, okay, aus dem Kontext gerissen, kann das schon ganz schön in den falschen Hals geraten, wenn man jetzt sozusagen nicht weiß, was wir sozusagen für derben Insider-Humor damals irgendwie gepflegt und kultiviert haben, dann ist das relativ schwierig in der heutigen Zeit zu platzieren, würde ich sagen. Aber ja, ich habe die Rolle des Trailerpark-Pressesprechers immer abgelehnt, weil ich natürlich als der Einzige von der Truppe, der jetzt irgendwie in Interviews sitzt, nicht für die ganze Band sprechen kann und will und auch nicht für alle ihre Zeilen den Kopf hinhalten werde. Aber ich kann über meine Rolle in der Band sprechen und über meinen Part, den ich da geliefert habe. Und ähnlich wie in meiner eigenen Musik habe ich mich auch mit demselben schauspielerischen Ansatz, den ich eigentlich immer beim Schreiben von Texten habe, in diese Gruppierung und in dieses Konstrukt eingefügt. Ausgehend von dieser Lust am Tabubruch und von diesem Interesse auch für radikale Kunst, für ekelhafte, menschenverachtende Untergrundmusik. Es gibt diesen schöne Zeile von Fanny van Dunn. Weil ich normalerweise so friedlich bin, brauche ich zum Ausgleich ein bisschen Krieg. Und deswegen höre ich privat am liebsten menschenverachtende Untergrundmusik. Und in dieser Zeit haben wir diese menschenverachtende Untergrundmusik halt eben alle sehr gefühlt und sehr zelebriert und sehr rausgehauen. Ich glaube, das ist der Zeit und auch ein bisschen der Naivität geschuldet, die wir beim Schreiben dieser Sachen an den Tag gelegt haben.
Aber hat sich das nur auf die Musik bezogen? Weil ich habe so einen Facebook-Post gelesen, in dem es irgendwie vor vielen Jahren darum ging, ob ihr, also ihr wolltet euch von Nazis distanzieren, basically. Und ihr habt geschrieben, das sind Krüppel, die eure Musik nicht verstehen. Was ja auch behindertenfeindlich ist, so eine Aussage zu tätigen. Also das heißt, es hat sich ja nicht nur auf die Musik bezogen.
Ja, durchaus. Die Figuren, die wir dort waren, die haben sich tatsächlich natürlich auch in den sozialen Medien gespiegelt und Worte wie Krüppel, Worte wie Schwuchtel als Beleidigung zu benutzen, ja, wir hatten diesen Hintergrund, wir haben das so erlernt auf gewisse Art und Weise und es ist so auch dann umgesetzt worden.
Bereust du das?
Ich kann das, was zum Beispiel auf den Trailerpark-Kanälen gepostet wurde, dazu kann ich eigentlich nicht viel sagen, das ist nicht von mir formuliert worden. Aber ich glaube, ich würde, also sowas würde ich heute nicht mehr mittragen.
Mhm. So. Ich glaube, die Schwierigkeiten, da habe ich vorhin mit Josi auch drüber gesprochen, ist dieses Wachwerden in der Öffentlichkeit, und mit wach meine ich woke, weil ich erinnere mich auch daran, dass ich vor, ich weiß nicht, 5 Jahren oder sowas, ich weiß nicht, ob ihr euch an diesen Song erinnert, von YG, My N-Word. Und ich halt dazu mit meinen nicht schwarzen Freundinnen getanzt habe und wir diesen Song halt mitgesungen haben und mitgerappt haben. Nee, das ist länger als 5 Jahre her. Ich glaube, es dürften 7 Jahre sein.
Ja.
Und dann halt irgendwann meine Freundin zu mir kam und halt meinte, yo, Helene, das geht halt nicht. Und ich das bis genau zu diesem Zeitpunkt nicht wusste. Und ich dann natürlich genau in dem Moment aufgehört habe damit. Aber natürlich wäre ich viel früher noch Person der Öffentlichkeit gewesen, dann wäre das mit Sicherheit auch, es wäre möglich gewesen, dass das an die Öffentlichkeit gekommen wäre und mir jetzt in den Arsch gebissen hätte, mal ganz abgesehen davon, dass es auch viele Menschen verletzt hätte, was natürlich die Priorität ist in dem Problem. Ich weiß nicht, wie findet man einen Umgang damit? Macht man es einfach besser? Spricht man dauernd drüber? Was denkst du, ist die Lösung?
Ja, da sagst du halt was. Dieses Wachwerden in der Öffentlichkeit, also dieses vor den Augen aller zu lernen, ist auch was man ja auch nicht hat beigebracht bekommen. Es wurde einem nicht beigebracht, ne? Also es wurde einem eher beigebracht, wenn du eine Meinung hast, dann musst du die vertreten. Dann musst du dabei bleiben, weil das zeigt Stärke und das ist, du bist kein Fähnchen im Wind und du bist dir deiner Sache sicher. Du weißt, was du tust. Aber wir lernen ja Gott sei Dank gerade alle, dass es auch eigentlich genau andersrum oft ist, dass es Stärke zeigt, seine Meinung auch zu überdenken, immer wieder. Und immer wieder anders auf Sachen zu reagieren, Sachen anders einzuordnen und ja, entsprechend auch Dinge, ich weiß nicht, bereuen ist ein falsches Wort in dem Zusammenhang, weil es alles irgendwie aus einer gewissen Zeit herauskam, aber es trotzdem halt irgendwie mitzunehmen und sich da nicht wegzuducken.
Ich glaube, bereuen beziehe ich explizit darauf, dass man ja Menschen verletzt.
Mhm.
Und ich glaube, da finde ich das Wort Reue gar nicht mal so deplatziert.
Ja. Witzigerweise habe ich mir vorhin auch echt viele Gedanken drüber gemacht, was ich so bereue. Und da gibt es echt auch also Bereue im Sinne von, entweder ich bereue es wirklich oder ich würde es halt heute anders machen. So habe ich das auch für mich
safe
gelesen. Und da gibt's
was ist dir eingefallen?
Ey, es sind mir viele Sachen eingefallen. Dazu muss ich noch ganz kurz ausholen. Ich lese gerade das Buch von Hendrik Testo von Zugezogen Maskulin, Nullerjahre heißt das. Und da beschreibt er sein Aufwachsen in Stralsund, also im Osten, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und wie viel krass junge, toxische Männlichkeit er da erfahren hat. Und wie viel gemeine und menschenverachtende Scheiße die Jugendlichen in seinem Umfeld von sich gegeben haben. Also ja, dadurch auch bedingt, dass er aus Versehen mit so Nazis in Kontakt gekommen ist, sei es jetzt auf irgendwelchen Freizeiten oder auf dem Schulhof oder so, ne? Der Kontakt war ja da. Und es ist halt auch krass, weil er, um diese Geschichte aufzuzeigen, um zu erzählen, wie es wirklich war, muss er die ganze Sprache auch reproduzieren. Und es liest sich so schlimm, weil es mich auch, und es triggert mich so hart an meine eigene Jugend, mit was für Leuten ich in Kontakt gekommen bin und dass ich natürlich immer so einen gesunden Menschenverstand hatte, um zu wissen, dass ich da jetzt nicht besonders abdrifte. Aber ich glaube, es gab schon Zeitpunkte, da ja, war ich auch noch nicht so gefestigt und mir nicht, ich will überhaupt, das ist jetzt eigentlich ein ganz anderes Thema, weil ich will damit nicht sagen, dass das alles okay ist, was ihr gemacht habt, ne? Und das so. Aber für mich muss ich auf jeden Fall sagen, dass ich da zeitweise auch Gefahr gelaufen bin, krasse, komische Musik zu hören, mit komischen Leuten abzuhängen. Und das hat mich irgendwie nur gerade daran erinnert, dass er in diesem Jungsfreundeskreis einfach Dinge gemacht hat, die er natürlich heute auch nicht wieder machen würde und die einfach krass zu lesen sind. Und das ist so eine ganz komische Toxik unter diesen Typen gab, die total gefährlich ist, weil viele haben das mitgenommen und sind dann auch in den 20ern Nazis geworden und geblieben. Und ja, Also irgendwie hat sich da so eine ganz komische Eigendynamik entwickelt. Genau, und da sind auch viele Sachen, die ich bereue. Zum Beispiel einfach so Typen kennengelernt zu haben am Hauptbahnhof, die mich dann an meinem 13. Geburtstag übelst krass beklaut haben und so. Und ich konnte das halt nie verfolgen, nie aufklären, weil ich mich so schlecht und schäbig gefühlt habe, dass ich da drauf reingefallen bin und so. Und ja, da sind viele Geschichten passiert, hin zu natürlich auch musikalischen Ausfällen, die ich mir da gegeben habe, was ich jetzt heute auch nicht mehr hören würde.
Was meinst du mit musikalischen Ausfällen?
Ja, einfach auch so super viel. Nee, also ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, dass du dann sagst, ja, was meinst du denn speziell? Und ich dann sagen kann, ja, ich habe es halt nicht gehört, deshalb kenne ich jetzt nicht jede Zeile. Ich habe mich jetzt auch nur im Zuge der Recherche damit beschäftigt und kannte eher deine Solo-Sachen, beziehungsweise habe ich auch mal ein Konzert von euch gesehen, weil ich selber auf einem Festival gespielt habe oder so. Aber nee, ich meine damit schon explizit alle Agro-Ansagen. Genau. Mhm. Punkt.
Halt jetzt nüt.
Ja.
Ich würde wirklich, ich würde so feiern, wenn das einer machen würde. Das wäre das Beste einfach.
Aber dann aber auch nur plattdeutsche Rapper einladen.
Ah ja.
Mega. Agro 2.0. Mhm. Hast du Dinge, die du bereust? Ich würde lieber lustige Bereuen-Stories hören. Mir fallen aber auch nur so dramatische Sachen ein.
Naja, die lustigen Sachen bereut man ja nicht. Die haben ja Spaß gemacht schon. In der Regel.
Ja, da hast du recht. Ich denke halt nur so an so richtig dumm als Teenager nach dem Feiern. Ich habe mal in England gewohnt, dann halt bei meiner Familie gesagt, dass ich bei meiner Freundin penne und die hat gesagt, dass sie bei mir pennt und wir gucken dann halt einfach, wo wir pennen so. Und dann haben wir halt mitten in der Nacht entschieden, dass wir mit irgendwelchen fremden Typen nach Hause gehen und dann halt bei denen pennen. Also so die dümmste Entscheidung, die man treffen kann. Es ist Gott sei Dank nie irgendwas passiert. Aber heute denke ich mir nur so, ich werde meine Töchter und Söhne auch einsperren, dass sie nicht solche wahnsinnig dämlichen Entscheidungen treffen, Alter.
Ja, also ich bereue natürlich auch irgendwie viele Gigs, die ich gespielt habe, aber auch daran bin ich so gewachsen. Ich meine, ich hätte sie natürlich irgendwie lieber nicht gespielt, aber ja, ich habe zum Beispiel mal auf einer Hochzeit gespielt und dann haben wir vor Ort festgestellt, dass das halt so Freiwild-Fans sind.
Oh.
Und dann haben die sich halt die ganze Zeit so Mucke von mir gewünscht. Und ich habe da aufgelegt und ich war so in einem krassen Zwiespalt, weil ich hätte natürlich die Hochzeitsgesellschaft sprengen können. Und dann habe ich mich doch zu irgendeinem Böse-Onkel-Song überreden lassen, den ich dann gespielt habe und so. Hey, es sind im Osten komische Dinge passiert. Ja,
das stimmt.
Obwohl ich natürlich, also wir haben natürlich dann auch mit denen diskutiert und so, aber die haben da ihre scheiß Hochzeit gefeiert. Man hätte das dann vorher mit denen absprechen müssen. So, was, man hätte abklopfen müssen, wohin die Reise geht. Also ja. Das ist auch noch ein Tipp an die an den Hochzeitsmusiker.
Keine Hochzeit im Osten, oder wie?
Nee, keine Hochzeit mal bei so Nazis.
Die Top 3 oder das Kennenlernlied mal abchecken, wenn das von Freiwild ist, nicht
hinfahren. Das ist eine gute Idee.
Aber das, was du beschreibst, dass ihr danach auch noch gesprochen habt, ist das denn nicht irgendwie auch dann gewisserweise irgendwo ein Eisbrecher gewesen? Ich weiß nicht, wie weit ihr dann vorangeschritten seid in der Diskussion, aber konnte man da nicht vielleicht irgendwie eher noch was bewegen, eher noch was dalassen, kleine Meinung mal platzieren?
Nee, eher so weniger Gage dalassen, weil es war schon so ein Männerfreundeskreis, die dann auch dazu so schunkeln tanzen wollen. Ich glaube jetzt, dass sie das gar nicht so die politische Message dahinter verstanden oder nicht die Band als Gesamtkontext gesehen haben, sondern einfach, die hatten als Freundeskreis so ein komisches Lieblingslied und dazu haben die dann besoffen gegrölt so und dann zu erklären als jemand, und das ist ja wieder das Gleiche, ich kannte keine Texte, so ich habe mich mit der Band nicht auseinandergesetzt, zu wissen, welche Argumente bringe ich jetzt an, warum Freiwild nicht geht, das habe ich natürlich jetzt irgendwie alles nochmal nachgearbeitet. Es gibt so ein sehr gutes Buch, das heißt Pop und Populismus und da wird viel aufgedeckt, genau in diese Richtung. Und ja, genau, aber es sind auf jeden Fall, ja.
Buchempfehlung an dieser Stelle, Rutger Breckmann, Im Grunde gut heißt es. Da erzählt er davon, warum Menschen in den Krieg ziehen und warum Menschen sich radikalisieren oder zum Beispiel terroristische Attentate machen. Und er sagt, da geht's nicht um, wir sind alle Nazis und wir hassen alle dies und das, sondern der Nummer 1 Grund ist Kameradschaft. Mhm. Also das hat mich gerade schon sehr daran erinnert, dass die Menschen einfach sagen, wir halten hier zusammen und ich ziehe in den Krieg für meine Jungs.
Mhm. Ja, und der Grund ist eigentlich austauschbar. Das ist ja immer das Interessante, das ist eine Variable, da kannst du irgendwas reinsetzen.
Hattet ihr irgendwann mal das Gefühl in eurem Leben, ihr wart so richtig gewaltbereit, wo ihr gedacht habt, so jetzt würde ich alles tun?
Nee, hatte ich nicht, weil diese Gewaltsache irgendwie, es ist eine Sprache, die ich nicht spreche. Also es ist so eine Sache, die sehr weit weg ist von mir, diese handgreifliche, spürbare physische Gewalt. Ich kann das nicht, ich komme da gar nicht drauf klar. Wenn man zum Beispiel, das ist auch, da knüpft man jetzt vielleicht an diese Männlichkeitsgeschichten an, was ja auch oft einfach in Kerlgruppen so ist, dass man dann halt einfach, man schubst sich mal so rum, kumpelhaft, und es ist aber so ein subtiler Machtkampf, der dann da irgendwie passiert, wer schubst am dollsten. Und bei mir war dann immer Schluss, wenn dann irgendjemand meinte, jetzt hier mal so eine Schelle verteilen zu müssen, einfach nur so, und dann, haha, ist doch witzig, da war ich raus, und das ist bis heute so.
Hast du dich nie geprügelt?
Nee, ich habe aber Kung-Fu gemacht tatsächlich, und das klingt erstmal wie ein Widerspruch, weil Kung-Fu eine Kampfkunst ist, aber es ist halt eben auch eine Kampfkunst, eine asiatische Kampfkunst, die auch mit einem gewissen Philosophie einhergeht, und die zwar auch den Zweikampf trainiert, aber vor allem eigentlich mehr den Körper trainiert und, ja. Und den Geist natürlich dann damit auch.
Ja, da geht es ja in allererster Linie um die Verteidigung und als um...
Genau.
Aber ich glaube, das ist so das, wo die Gewaltbereitschaft von Menschen, die eigentlich normalerweise normale Teile der Gesellschaft sind, und mit normal meine ich einfach durchschnittliche BürgerInnen, dann rauskommt, dass man sagt, okay, wenn es um die Selbstverteidigung geht.
Aber was ist bei dir?
Ich kann mich jetzt gerade nur an eine Situation erinnern, wo ich auch handgreiflich geworden bin, wo ich gesehen habe, dass ein Typ im Club eine Freundin von mir angefasst hat.
Mhm.
Aber der hat sich dann auch sehr schnell von mir maßregeln lassen. Also ich habe dann einfach sein Handgelenk gegriffen und meine Fingernägel, ich hatte lange Fingernägel damals, so tief in seinen Arm reingebohrt, dass er einfach nur mit mir mitlaufen konnte. Und ich habe ihn einfach rausgeschmissen dann. Ich habe so dolle gemacht, und dann habe ich gesagt, du gehst jetzt sofort.
Mhm. Ja, das kenne ich auch.
Dann ist er zum Glück gegangen.
Ja.
Ja, ich weiß nicht. Bei mir geht's gedanklich, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich nur dran denke, dass jemand irgendwie meiner Familie was tun will, dann bin ich sofort an diesem Ort, wo ich sage, ich bin zu allem in der Lage.
Mhm.
Aber ob es dann auch wirklich so wäre, ich weiß es nicht. Und ich muss auch sagen, das hat nachgelassen, nachdem ich mit Kampfsport angefangen habe, dass ich sage, ich bin ein bisschen ruhiger. Mhm. Und
was für eine Kampfkunstart oder Sportart machst du?
Ich mache Muay Thai.
Ah ja.
Und das hat auf jeden Fall, das hat schon nach 2-3 Sessions übelst krass meine Psyche verändert. Und ich bin viel ruhiger geworden. Und kennt ihr diese Träume, wo man träumt, man schlägt und der Schlag kommt nicht an, man schreit und man schreit nicht und so, kennt ihr das?
Nee, aber du hast es mal erzählt.
Ich kenne es mit Rennen. Also man möchte rennen, aber man kann nicht rennen, weil man träumt ja und es ist irgendwie, man kommt nicht voran. Ja, ja.
Also bei mir hat das, also genau diese Träume, in denen man ja dieses Gefühl hat von, man ist nicht in der Lage, das zu tun, was man tun will, und man verliert die Kontrolle, das hat alles nachgelassen, nachdem ich angefangen habe mit Kampfsport. Mhm. Ich weiß noch, ich habe das erzählt, als wir die Live-Show hatten, Josi, ne?
Ah ja, stimmt, genau.
Deswegen habe ich es gerade nochmal erzählt, weil ich glaube, das haben wir gar nicht,
stimmt,
gar
du
nicht
hast recht.
On tape im Podcast.
Aber wie geht's dir mit Kung-Fu? Also was macht das mit dir? Oder warum hast du das gestartet?
Total ähnlich auch, also ich kann das voll nachvollziehen, dass es das Mindset ändert, weil ich habe auch das Gefühl, dass ich vielleicht auch wegen diesem Training nie in Situationen gerate, die es erfordern würden, weil man anders durchs Leben geht. Man geht halt mit einem gewissen Selbstvertrauen, aber auch mit einer gewissen Ruhe durchs Leben und zieht die Situation auch nicht an. Also ich gerate auch nicht in diese Situation. Ich bin dann eher immer die schlichtende und ruhende Kraft in Gruppen, wo es vielleicht mal hochkochen wird.
Und das Interessante ist ja, dass es ja eigentlich immer heißt, dass evolutionär der am meisten überlebt hat, der Stärkste war und der am meisten solche gewaltsamen Konflikte auch gewaltsam lösen konnte. Und es gibt aber neue evolutionsbiologische und anthropologische Erkenntnisse, die sagen, dass eigentlich it's not survival of the fittest, it's survival of the friendliest. Und wer am meisten Synergien schließen kann und wer am meisten in der Lage ist, mit Nettigkeit und Diplomatie Probleme zu lösen. Und dass sich das eigentlich über diese vielen Jahrtausende, in denen es den Menschen gibt, durchevolutioniert hat.
Echt, ja.
Das passt so halb zum Thema gerade. Du hast ja den Song Nebenjob rausgebracht und ich wollte von dir wissen, ob du in den letzten vielen Jahren obskure Nebenjobs gemacht hast.
Ja, ich habe bei DHL gearbeitet.
Ach, wirklich?
Und Pakete ausgetragen. Zwar nur 3 Wochen, aber ich wollte es mal wissen, wie es ist.
Und wie ist es?
Anstrengend. Aber ich habe natürlich auch, das muss man dazu sagen,
gute Erkenntnis.
Ich habe natürlich auch den Luxus, dass ich weiß, dass ich diesen Job nicht brauche und ihn wieder verlassen kann und deswegen ich das auch nicht ganz zu spüren bekommen kann, wie sich jemand fühlt, der davon abhängig ist und der da mit seiner Familie durchfüttern muss oder irgendwie einfach seine Miete zusammenklauben muss.
Aber hast du das gemacht als Recherche für den Song? Nein.
Doch.
Alter.
Das ist
so bourgeois, Alter.
Es war im letzten Sommer.
Ich glaube, das ist literally der Inbegriff von Privileg. Ich glaube, das steht im Duden neben Privileg.
Ja, aber es steht auch da irgendwie unter Kunst. Ich finde es auch konsequent.
Ja, check ich schon.
Ist echt ein
guter Josi,
Song.
Du hast gerade, ich finde es voll geil, ihr habt gerade das Wort obskur benutzt. Heißt das nicht irgendwie was mit dunkler Magie? Obskur ist, glaube ich, das Benutzen von dunkler Magie. Und dann die Antwort, was ist der obskurste Nebenjob? Darauf DHL zu antworten, ist auch geil.
Ich dachte, es ist auch sowas komisch. Ja, also ich meinte das im Sinne von, ja,
skurril.
Schon so mystisch, aber das benutze ich ja als Adjektiv. Verb? Also Adjektiv.
Es geht den Bach herunter.
Was?
Was bei dir, Josi?
Der dümmste Nebenjob. Aber warte mal, du hast bestimmt noch andere Nebenjobs in deiner Jugend gemacht. Du bist doch nicht als Superstar auf die Welt. Du hast natürlich noch so Filme gemacht.
Ich habe nicht so viele Nebenjobs gemacht, ehrlich gesagt. Ich bin nach Berlin gekommen und habe direkt erstmal im Kino gearbeitet und Popcorn aufgesammelt und Karten abgerissen. Das war mein Hauptnebenjob, um mir irgendwie die Kohle für die Ausbildung zusammen zu sammeln. Und ich habe auch Komparsensachen gemacht. Ich habe mich bei einer Agentur angemeldet und in verschiedensten Hollywood-Filmen wurde auch hier gedreht, aber vor allem auch so deutsche ZDF-Produktion habe ich dann auch mal im Hintergrund gestanden und irgendwie einen Passanten gespielt oder so.
Also ich habe mich, glaube ich, mit 16 Mal in so einer Komparsenagentur angemeldet und ich bekomme bis heute E-Mails von denen, wo so, du musst 12 Stunden an dem Tag am Set sein, deine Bezahlung sind so 45 Euro.
Ja, du musst dafür aber so drei Zwillinge, ein Motorrad, eine Frau mit einem großen Hut und einen Hund mitbringen. Und die müssen natürlich auch alle umsonst arbeiten. So steht das immer in den E-Mails, die ich dafür noch bekomme.
So kacke, Alter. Lass uns zum Freundinnenbuch.
Wollen wir nicht vorher ein paar Songs auf die Playlist packen? Jetzt haben wir schon über Songs vom neuen Album gesprochen. Es ist jetzt draußen.
Ja,
ich würde nämlich gerne Nachbeben raufpacken, weil ich finde, A, hat der für mich die catchigste Hook. B, finde ich das Video übelst krass. Was ist das
Dankeschön.
Für eine Kulisse? Das habt ihr, wo habt ihr das?
Cottbus.
Alter, was ist das für ein, wo findet man das? Das ist ja crazy. Das ist ja obskur.
Dieses Video wurde in zwei Orten im Osten eigentlich gedreht. Tatsächlich, wir haben in Dessau gedreht, in der Bauhausstadt. Natürlich, da ist diese wunderschöne Siedlung auch zu sehen, die einfach zeitlos schick ist natürlich. Das ist diese typische 1920 Bauhaussiedlung. Oder bisschen später vielleicht, ich weiß nicht genau, wann die gebaut wurde. Ich will jetzt hier keinen Quatsch erzählen. Das war der eine Teil des Videos. Der andere Teil wurde in Cottbus in einem Tagebau gedreht, der natürlich auch so ein bisschen so einen Endzeit-Look hat und genau perfekt war für die Traumsequenzen.
Wahnsinn. Es ist wirklich ein crazy Song und also du meintest ja irgendwie in einem Interview, dass du gerne mal auf Genius so Interpretationen liest und dich darüber amüsierst, was die Leute so interpretieren und ich interpretiere den so als Song, oder wenn ich das so auf mich selber münze, dass man durch so viel kranken Scheiß, dass das Gehirn auch so ein bisschen abstumpft und diese Zeit der Reizüberflutung. Aber ich habe auch bei Genius nur eine Interpretation mit 4 Multiple-Choice-Antworten gefunden. Ich will dich wenigstens ganz kurz fragen, ob eine davon stimmt. Und zwar geht es aber nur um die erste Zeile. Die heißt, ich baller, ich baller, ich baller. Und der User schreibt, dies kann mehrere Bedeutungen haben. Ballern kann bezogen sein auf A, übermäßiger Konsum von meistens Drogen, B, übermäßiger Konsum von digitalen Medien, zum Beispiel YouTube. C, das in der heutigen Zeit bekannten Hasseln, zum Beispiel ich baller noch eine Aufgabe. Oder D, ich schieße, zum Beispiel im Videospielen.
Ja, ich finde es immer witzig, dass Leute dann auch sich fragen, was denn nun, also gerade bei so Doppeldeutigkeiten, sich fragen, was jetzt die richtige Antwort ist. Dabei baut man ja extra manchmal Sachen ein, die mehrere Bedeutungen haben, um eben alle Bedeutungen auch zu bedienen. Ich weiß noch, als ich dann den Song Du bist schön rausgebracht habe, der auch irgendwie diese Zeile hat, du bist schön, aber dafür kannst du nichts, du kannst nicht mal was dafür kannst du nichts. Und dann haben Leute wirklich gefragt, meinst du jetzt, dafür kannst du nichts im Sinne von dafür kannst du nichts oder dafür hast du kein Können? Und da fiel mir nicht mehr viel zu ein irgendwie. Und ich mir doch eben, ich war so froh, dass ich dieses Wort gefunden hatte, was diese Doppeldeutigkeit hat. Und dann verzweifeln Leute daran. Und daran verzweifelte ich das auch. Liebst
du. Was ist jetzt die richtige Antwort? Alles. A, B, C und D.
Alles. Ich meine, die nächste darauffolgende Zeile erklärt es ja auch ein bisschen. Ich baller mir den krankesten Video-Content, da ist ja dann auch schon, da weiß man dann, worum es geht. Aber dass trotzdem so ein bisschen die Drogenassoziation da geweckt wird auch, das ist natürlich auch Absicht. Das geht in der zweiten Strophe ähnlich los mit Ich drück.
Das Drogenthema kommt ja doch immer wieder.
Ja.
Wie ist das bei dir? Ist das einfach Teil deines Lebens? Konsumierst du viele Drogen oder was? Wie soll man das jetzt deuten?
Es ist wahrscheinlich mehr Teil meines Lebens, als ich denke, obwohl ich noch nie in meinem Leben chemische Drogen konsumiert habe. Aber ich bin einfach, also das Thema ist einfach oft da. Es sind oft Menschen, die mich umgeben, die damit Erfahrung haben oder die mir Geschichten davon erzählen. Es ist auch vielleicht deswegen, weil es mir so ein bisschen fern ist, so ein spannendes Thema, was ich immer wieder reizvoll finde. Und im Endeffekt konsumiere ich auch hin und wieder Alkohol. Das ist ja nun auch eine Droge.
Also ich möchte auf jeden Fall Nachbeben draufpacken. Hast du einen Lieblingssong vom aktuellen Album? Also von deinem?
Irgendeinen, ist egal welcher.
Ja, dein Lieblingskind.
Mein Lieblingskind. Ich würde gern Feinstaub draufpacken. Das ist direkt der erste Song vom Album. Und der ist so irgendwie, ich finde, da habe ich produktionstechnisch ein paar Sachen gemacht, die ich früher nicht gemacht hätte, deswegen mag ich den besonders gerne.
Was denn?
Ich habe mit Flöten und 808s gearbeitet. Gut, ich habe immer schon mit Flöten gearbeitet, auch ein Klarinettenspieler ist in meiner Liveband, aber in diesem Song habe ich speziell die Flöte so in den Vordergrund gestellt und ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Ich will auch jetzt hier nicht meine Produktionsgeheimnisse verraten, aber es ist auf jeden Fall eine Art, wie ich diesen Song angegangen bin, wie ich sonst sie noch nicht angegangen bin.
Gut. Flöten und 808s finde ich guter Albumtitel
ja,
auch.
Ja, genau.
Ja.
Können wir so nehmen.
Ich packe auf die Playlist Marie Dahlstrom mit Like Sand. Das ist ein Song, der mir letztens einfach reingespült wurde. Der ist so abgefahren gut. Sie ist super krass unterm Radar. Ich habe das Gefühl, kein Schwanz kennt sie. 11.000 Follower auf Instagram. Eine fantastische Stimme. Die ganze Komposition dieses Songs ist großartig. Ich liebe diesen Song. Hört ihn euch an. Geht in die Playlist und hört ihn.
Also man kann auch andere Lieder auf die Playlist packen. Ich habe natürlich.
Ihr
habt gefragt, ob ich einen von mir drauf packen kann. Ne? Aber
ja, du kannst alles, was du möchtest. Du kannst auch mehrere Songs drauf packen.
Ja, jetzt hast du natürlich was anderes draufgepackt. Jetzt muss ich natürlich...
Während du das googelst, möchte ich noch Justin Artist von Mavi Phoenix draufpacken. So.
Ich würde gerne Forever Awkward draufpacken von Michelle Gurevich.
Hat das ein Thema, Forever Awkward? Ist das ein Thema?
Der Name ist Programm bei dem Lied. Ich glaube, der verrät schon, worum es geht. Es ist ein schöner Song und ich mag die Interpretin sehr gerne.
Okay. Forever Awkward klingt so wie so ein 2022er Version of I'm a Creep.
Mhm. Ja, ist es auch.
Gehen wir mit. Wollen wir jetzt ins Freundinnenbuch übergehen?
Yes.
Geil. Bist du ready für das große Freundinnenbuch, Alligator?
Ich bin born ready.
Unser großes Freundebuch.
Nice. Wie würdest du gerne heißen?
Ich glaube, ich hätte gern so einen kurzen Namen. Ich weiß nicht genau. Ich finde meinen Namen immer zu lang, auch wenn es nur zwei Silben sind. Wäre irgendwie sowas wie Bob.
Luke.
Bob.
Ich glaube, ich wäre gern Bob.
Bob, was ist dein Sternzeichen?
Mein Sternzeichen ist Waage. Oder ist es oder das Sternzeichen, nee, was ich gerne hätte?
Nee,
das ist echt.
Das Sternzeichen, was ich gerne hätte. Ja. Gibt es ein Sternzeichen, was du gerne hättest?
Ich bin gerne Bob und ich wäre gerne Schütze. Nee, ich bin Waage.
Wann hast du Geburtstag?
Am 28. September, am selben Tag wie
Bushido. Wir sind auch ein gleicher Jahrgang. Wie ein guter ah, ja. Vino sind wir, ja.
Ja, si, 89. Mhm.
Was seid ihr für ein, chinesisches Sternkreiszeichen?
Ich bin die Wasserschlange.
Ja.
Also dann, du dann ja auch, ne?
Ah, bin ich auch.
Welchen Monat bist du geboren? Weil
Februar.
Das ist nämlich, weil chinesisches Neujahr ist ja im Februar und ja. Das ist die Frage, ob du dann noch in die Wasserschlange reinfällst oder ob.
Oder ob ich noch die Maus bin.
Genau. Das kann auch sein.
Wasserschlange, was ist dein Lieblingsort?
Muss es ein echter Ort sein oder so ein.
Das ist jetzt keiner aus World of Warcraft oder so.
Sims.
In so einer Meditation hieß es, jetzt denk dich doch mal an einen Ort, wo du gerne wärst und wo du dich wohlfühlst. Und irgendwie habe ich mir so eine Wiese mit wehendem Gras, so kniehohes Gras vorgestellt. Und neben mir war so ein Pickup-Truck, auf dem ein Sofa stand. Und ja, das war's.
Okay.
Und irgendwie fand ich das total schön da. Und es ist jetzt,
Pickup-Truck mit dem Sofa.
Vielleicht ist es jetzt mein Happy Place. Vielleicht ist es jetzt einfach mein Go-To-Ort. Mhm.
Kann man so festhalten.
Was ist dein Lieblingsessen?
Kuchen.
Geil. Welcher?
Es gibt viele Kuchen, die ich gut finde. Ich bin tatsächlich großer Fan von russischen Zupfkuchen. Das ist, glaube ich, mein Lieblingskuchen, muss ich sagen. Aber nur kalt. Also das ist auch ein Kuchen, der muss ein bisschen stehen, der muss ein bisschen durchsapschen.
Saften.
Genau, bevor man ihn wirklich genießen kann. Ja, dann ist er der Beste. Warm mag ich ihn nicht.
Ich würde gern aufhören mit
Kuchen essen. Ist tatsächlich ein Problem, weil ich manchmal denke, ich nähere mich dem Diabetes an und ich nähere mich irgendwie der Zuckerkrankheit an, weil ich glaube, das ist wirklich eine meiner größten Süchte. Zucker, Süßkram. Und ich habe irgendwie dieses Ding, dass ich halt so ein schlaksig, dürrer Typ bin und man das auch einfach nicht sieht. Und deswegen kann es auch einfach sein, dass ich irgendwann trotz hagerem Körperbau einfach Diabetes habe oder so, ich weiß nicht, aber da habe ich Angst vor und deswegen denke ich, dass ich das vielleicht reduzieren muss. Zumindest dieses ständige Naschen.
Absolut, fühle ich ganz doll, ist auch eine ganz schlimme Sucht von mir.
Ich bin auch zuckerabhängig, Todes.
Nächste Frage, ich bin dankbar für?
Ich glaube, ich bin dankbar für meine Sinne. Das dachte ich heute nochmal, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich mir kurz vorgestellt, wie es wäre, halt einfach die Sinne nicht zu haben, irgendwie nicht sehen oder tasten oder riechen zu können. Und dann dachte ich, dass es total nice ist, dass man das kann. Und manchmal muss man sich solchen Sachen bewusst werden, die halt so total klar sind und so total gewohnt sind, dass sie da sind. Aber es wäre schon richtig schwierig ohne einfach. Und deswegen bin ich einfach sehr dankbar dafür, dass es...
Was ist dein Lieblingssinn?
Ich glaube, sehen.
Mhm.
Ich sehe gerne.
Verstehe ich voll. Das beste Tier der Welt.
Vogelstrauß.
Mhm. Ah ja, sieht man auch in deinem letzten Video, wo du ihm ein Ei geklaut hast.
Naja, ich habe es ihm nicht geklaut. Ich gehe in diesem Video zu der Straußenfarm, um sozusagen zu schauen, ob da so ein Kita-Platz noch frei ist für mein Straußenbaby. Und natürlich sagt mir der Straußen-Kita-Papa, dass da halt eben quasi kein Platz mehr frei ist. Und dann muss ich leider enttäuscht wieder von dannen ziehen. So ist das ja nun. Junge Eltern werden das Problem gerade in Berlin kennen.
In 5 Jahren bin ich.
Hoffentlich raus aus dem Rap-Sumpf.
Was?
Naja, ich habe diese Rap-Sache ja angefangen, so als Zeitvertreib, bis ich dann endlich mal Film studieren kann und meine Filmvisionen umsetzen kann. Und ich bin da halt einfach jetzt leider viel zu lange hängen geblieben an der Stelle, weil es halt auch leider zu erfolgreich war und viel zu viel Spaß gemacht hat, und um es halt einfach nicht mehr zu machen. Und ich werde es auch noch ein bisschen weitermachen, aber eigentlich ist nach wie vor das Ziel, dass ich irgendwann mich dem Sehsinn wieder weiter widmen werde und visuelle Sachen machen möchte und werde.
Fiktion oder dokumentarisch?
Fiktion. Ich möchte Sachen inszenieren, ich möchte Bilder gestalten und Geschichten erzählen.
Hast du früher auch in so Schrammelbands gespielt? Weil dein, also das ist ja schon so sehr rockig inspiriert und ich habe auch irgendwo gelesen hier, Sergey Tankian, System of a Down und so, ist ein Ding gewesen. Mhm. Irgendwie erinnert mich dein Gesang auch so ein bisschen an seine Hooks. Ja. Aber hast du da, weil du gesagt hast, du willst ein bisschen raus aus dem Rap-Sumpf, habe ich mich eh gefragt, siehst du dich überhaupt in dem Rap-Sumpf und hast du mal was anderes gemacht?
Ich war mal in so einer Musikschulband ganz kurz. Ja, ja, da haben wir so Linkin Park auch nachgespielt und wie hießen das? Proud Mary, Keep On. Ja, genau. Das und das andere auch noch. Lady in Red. Lady in Black, Entschuldigung. Also so ein paar Musikschulklassiker haben wir rauf und runter gespielt. Da war ich aber 14 oder so und habe dann an der Gitarre geschrammelt. Eigentlich ist tatsächlich System of a Down und ähnliche Metal-Bands ist eigentlich immer mein Haupteinfluss gewesen. Und dann saß ich da eigentlich alleine zu Hause und habe mir die Tabs ausgedruckt und die Riffs versucht auf Gitarre nachzuspielen. Und das zeigt sich ja heute nun auch immer mal wieder.
Ja, du bist ein großartiger Gitarrist und auch Gitarren-Nerd. Du warst sogar in so einem Gitarren-Podcast, aber das war, weil da bist du mit dem,
Vetternwirtschaft.
Da kanntest du jemanden, ja.
Ja, mein Live-Gitarrist Hannes Kelch spielt in meiner Band und in diesem Podcast ist er Mitglied.
Ja.
Podcast, genau. Member. Und kann man natürlich auch sehr empfehlen. Auf Elf heißt der Podcast, falls man das hier sagen darf. Falls man hier Werbung platzieren darf.
Wir haben eine Sektion in unserem Freundinnenbuch, was so ein bisschen mystisch ist, etwas obskur vielleicht sogar schon. Und das ist Frage von an. Und wir dachten, wir wussten alle gar nicht so genau, was wir damit meinen. Aber ich möchte heute interpretieren an dieser Stelle, dass du, egal an wen auf dieser Erde, egal ob lebendig oder tot, egal was für eine Frage stellen kannst und sie würde mit der Wahrheit beantwortet werden. Was würdest du für eine Frage an wen stellen?
Gute Herausforderung aus der Kalten.
Oh, ich weiß gar nicht, ob ich so wahrheitsinteressiert bin. Bin vielleicht gar kein wahrheitsinteressierter Mensch. Find Geschichten manchmal viel schöner und auch irgendwelche, auch obskure Mythen und Geschichten, die sich da drum ranken. Da macht so eine Wahrheit macht manchmal auch Sachen kaputt. Ich dachte gerade, dass ich Gerhard Schröder würde ich mal ein paar Sachen fragen wollen.
Bruder, was hast du dir dabei gedacht?
Fiel mir gerade so ein, aber ansonsten Freddie Mercury würde ich vielleicht auch irgendwie ein paar Sachen fragen.
Aber so eine
ich weiß auch
Frage.
Nicht was.
Ich finde es aber sehr schwierig, das aus der Kalten zu beantworten.
Ja.
Okay, tut mir leid.
Nee, also wenn dir noch was einfällt,
kannst du uns auch eine Sprachnachricht noch schicken, wenn du möchtest.
Nochmal Nachtrag. Ja, kann ich ja hier
das
auch.
Das ist die Aufgabe. Das ist die Aufgabe. Ich habe nochmal im Duden jetzt nachgeschaut. Gedudend? was obskur wirklich bedeutet. Es steht fragwürdig, anrüchig und zweifelhaft. Und dieses mit der schwarzen Magie habe ich auch irgendwo anders noch gelesen.
Ja.
Und dunkel, unverständlich, unbekannt, unsichtbar. Das ist unser Wort heute. Das ist das Wort der Folge. Obskur.
Ja, so soll sie heißen.
So heißt sie.
Obskure
und ich glaube,
Magie.
Ja, ich glaube, damit können wir uns eigentlich auch in den Abend verabschieden.
Ja.
Und dir, Alligator, nur ein wunderbares Album-Release und viel Erfolg natürlich damit wünschen.
Danke sehr.
Ganz viele wunderbare Hochzeiten. Wirst du das mit filmen? So werden wir was davon sehen?
Man wird etwas sehen davon, keine Sorge. Das
ist schön.
Will ich natürlich nicht einfach so passieren lassen, sondern es wird dokumentiert.
Rotz und Wasser heißt das Album, was ihr jetzt streamen könnt. Und es wird wahrscheinlich Hochzeiten geben, wo dir vielleicht noch die ein oder andere Träne rausrutscht. Bist du aber generell jemand, der gerne weint?
Nochmal so schnell eine Frage am Ende.
Und noch eine heitere Schlussfragerunde. Ich glaube ja. Ich glaube wirklich ja, weil das letzte Mal erinnere ich mich, als ich geweint habe, dass ich richtig währenddessen auch so innerlich ein bisschen gelacht habe, weil ich mich so gefreut habe darüber, dass das gerade da ist, diese Emotion, und dass das auch so haptisch und so echt so nachweisbar passiert. Das ist eigentlich eher, also es ist immer jedes Mal, wenn es passiert, dann freue ich mich auch ein bisschen.
Man fühlt sich so lebendig, ne?
Ja, man fühlt sich lebendig, authentisch, echt, und es ist nice. Ja, kann ich jedem empfehlen.
Ist nice. Weinen ist nice.
Ja.
Geil. Ey, damit streamt das Album. Du wirst wahrscheinlich ein paar Konzerte spielen. Du bist ja bekannt für richtig krasse Bühnenbilder und so. Und ich habe schon gehört, dass es vielleicht ein kleines Downgrade gibt. Kann man das so sagen?
Das wird sich zeigen. Ich werde alles probieren. Natürlich, ich hab ja einfach das Problem, dass sich die Leute daran gewöhnt haben, dass ich große Bühnenbilder auf die Bühne stelle und dass dann viel passiert. Das letzte Mal hatte ich ein riesiges Hotel dabei mit einer Drehbühne drin. Ich habe mich von Tour zu Tour gesteigert und jetzt haben wir halt die Situation, dass es so langsam überhaupt erst wieder losgeht nach dieser Pandemie und dass es total schwierig ist, überhaupt irgendwas auf die Beine zu stellen, dass die Leute nicht mehr da sind, die Bühnenarbeiter nicht mehr da sind, dass das Material knapp ist.
Crazy.
Und jetzt stehe ich vor der Schwierigkeit, trotzdem irgendwie meinen Stil zu wahren, mein Gesicht zu wahren und eine geile Bühnenshow zu machen, aber trotzdem realistische Sachen umzusetzen.
Alligator, der Minimalist.
Warum nicht? Das ist das nächste Motto. Warum nicht? Man kann auch mal in ganz andere Richtungen denken und einfach irgendwie... Ja.
Ich glaube, auf jeden Fall ist es ein Genuss, dich live zu sehen. Und wer das machen kann, kann es diesen Sommer tun. Oder ihr kommt zu einem meiner vielen Konzerte, die ich spiele, genau. Oder wenn ihr ihn sehen wollt und kein Festivalticket bekommt, einfach schnell auf den Kilimanjaro einen wegheiraten und dann
Das muss wirklich eine krasse Hochzeit sein, Leute. Also kommt hier nicht mit irgendeiner Kack-Piss-Hochzeit an, das muss schon eine richtig gute sein.
Ich erwarte einiges.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Zeit und bis in 2 Wochen, Freunde.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne, Josi. Habe ich dir gerne geschenkt, meine Zeit.
Vielen Dank, Helene. Danke.
Danke, dass du da warst, Alligator. Bis ganz bald.
Ciao.
Tschüss, macht's gut. Dankeschön.
Tschüss.
Bye.